Kose- und Intimnamen. Das ist auch, finde ich, super lustig. Wenn man auf sich selbst referiert mit dem Kosenamen, die Person einem gibt. Sowas wie Tiermetaphern, mhm. Also sowas wie Bär, Schnecke, Spatz oder sowas.
Und wenn jetzt Bär eben nicht mit Bär antworten würde, dann wäre das schon ein Hinweis darauf, dass Bär irgendwie sauer ist oder es ihm nicht gut geht oder er hat jetzt keine Lust hat, diese zwischenmenschliche Beziehung in dieser Kommunikation, sagen wir mal so, sichtbar und aktiv zu machen.
Ja, und damit willkommen zurück zu Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Es begrüßen euch ganz herzlich eure Hosts Silva Ladewig
und Jana Bressem. Ja, hallo Silva. Eine neue Folge, ein neues Glück.
Ein neues Glück. Ich freue mich auch auf diese Folge, in der wir uns heute wieder auf die Sprache beziehen. Letzte Folge war Gesten das Thema. Heute konzentrieren wir uns eher auf die sprachliche Interaktion. Und das Thema ist Reden in der dritten Person.
Ja.
Reden über sich selbst in der dritten Person, aber auch reden mit anderen und über andere in der dritten Person. Und wie sind wir auf das Thema gekommen? Ich weiß es gar nicht mehr so richtig, ehrlich gesagt. Es ist auf jeden Fall, was die Recherche gezeigt hat, gängiger, als man so denkt.
Ja, und ich kann dir aber auch noch sagen, wie wir da drauf gekommen sind, weil wir reden ja über viele verschiedene Dinge und dann haben wir auch irgendwann mal über Ärzte und so gesprochen und da sind wir da drauf gekommen, dass da immer so Sachen kommen, na, wie geht's uns denn heute?
Ja, oder was hat sie denn? Und man denkt als Patientin so, wen spricht sie jetzt an? Ich und die zwei Persönlichkeiten, die ich vereinige.
Genau. Und da sind wir da drauf gekommen und haben wir gesagt, ach, das müssen wir uns mal angucken, das ist bestimmt lustig. Das passiert ja, wie wir heute besprechen werden, ja nicht nur, wenn man mit Ärzten redet.
Ganz genau. Und wir können auch gleich in medias res gehen sozusagen und schon gleich den ersten Terminus einführen, nämlich wenn man über sich selbst in der dritten Person spricht, dann nennt man das Illeismus. Illeismus, der Begriff, den könnt ihr euch vielleicht mal so merken, der kommt vielleicht öfter mal heute vor. Also das heißt, dass wir über uns selbst in der dritten Person sprechen. Zum Beispiel, Mama hat gesagt, ja, wenn ich zu meinem Kind, was ich jetzt nicht mehr so häufig mache, kommen wir gleich zu, aber als sie noch kleiner war, Mama hat jetzt das Essen vorbereitet und kommst du und so weiter und so fort. Das wäre zum Beispiel eine Fall von Illeismus, ist abzutrennen von Egotismus, was eher so die Neigung bezeichnet, dass man sich übermäßig in den Vordergrund stellt oder Egoismus, wenn man aus Eigeninteresse oder Eigennutz handelt oder Egozentrismus, wenn man sich als Zentrum des Geschehens sieht und so weiter und so fort. Das ist damit nicht gemeint. Es kann so eine Ausprägung haben, aber es geht in erster Linie erstmal nur darum, das Phänomen zu beschreiben, das wir auf uns selbst in der dritten Person beziehen. Weitere Beispiele wären, wenn ich, mich oder du, Jana, oder die alle der schreibenden Zunft beispielsweise sich in einem Aufsatz oder in einem Zeitungsartikel als dem Verfasser oder die Verfasserin titulieren. Ja, der Verfasser oder die Verfasserin dieser Zeilen ist sich bewusst, dass bla bla bla, ja.
Das finde ich immer so schlimm.
Ja, aber da kommen wir gleich nochmal auf eine Funktion zu sprechen, die damit einhergeht. Ein weiterer Punkt ist Social Media, da findet man das auch ganz oft. Zum Beispiel, wenn man sich selbst präsentiert. Jana Bressem ist Sprachwissenschaftlerin, Podcasterin und Autorin. Ja, wenn du es auf deiner Homepage schreibst, ne?
Ja, finde ich das auch schwierig, aber ja.
Ja, oder halt Amtssprache, wenn, oder so eine Art von Amtssprache, wenn ich mich irgendwo selbst beschreiben würde, was weiß ich, Silva Ladewig hat im Jahr 2012 erfolgreich ihre Doktorarbeit verteidigt oder sowas, ne? Und dann schreibt man halt bestimmte autobiografische Stichpunkte in so einer Art von Amtssprache. Und dann bezieht man sich auch auf sich selbst in der dritten Person, um eine Funktion eben Distanz aufzubauen oder aus professionellen Gründen, wie eben, was wir gerade besprochen haben, in den wissenschaftlichen Texten so eine objektive Sichtweise zu kommunizieren, ne?
Genau, damit das nicht so persönlich wird, sondern man sich so ein bisschen über so eine distanzierende Formulierung so ein bisschen als auch professioneller vielleicht gewissen Maße darstellen kann. Genau.
Kann aber auch vorkommen, bei Narzissten habe ich gelesen, Donald Trump hat das wohl gemacht viel.
Ach, ja, das überrascht mich jetzt nicht.
Um so die Schuld von sich zu weisen. Er hat also wohl häufig, und das hat er ja wohl auch in einigen Tweets gemacht, auf sich mit Mr. President oder The President so bezogen. Also damit kann man natürlich auch einen Abstand zu seinen eigenen Taten sprachlich konstruieren und sich auch größer wirken lassen. Also wenn man vielleicht so eine andere Persona einnimmt und so tut, als würde man so in der Art und Weise einer anderen Person agieren, kann man sein eigenes Selbst ja auch bisschen aufpimpen, ich hätte mal ganz umgangssprachlich sagen, also es größer erscheinen zu lassen, wichtiger erscheinen zu lassen, ja, als man ja ist, ne?
Ja,
genau.
Ja, und durch diese distanzierende Funktion trennt man es natürlich auch ein bisschen von der eigenen Person auch ab, ne? Mhm. Also so eine gewinnt noch mal eine andere Frage der Verantwortlichkeit auch etc. Ja, interessant. Aber das viel Lustigere ist, wie wir das so im Alltag benutzen. Und darum soll es ja heute hier gehen, auf unterschiedliche Art und Weise. Aber das ist eigentlich wirklich lustig.
Ja, Thema lustig, ja, das schickt sich sehr gut, dass du gerade das angesprochen hast. Ich habe nämlich eine Audiospur mitgebracht aus einem Loriot-Film, in dem Herr Winkelmann mit seiner Freundin oder Partnerin, was auch noch nicht so offiziell ist, sozusagen seiner zukünftigen Schwiegermutter vorgestellt. Er wird quasi in die Familie eingeführt. Und es ist sehr lustig, wie die Mutter und die Frau, also die beiden weiblichen Stimmen, wie sie sich jeweils auf Herrn Winkelmann beziehen. Er sagt nicht viel, also er agiert eher nonverbal, würde man sagen. Ja, es ist sehr witzig auch. Ihr kennt vielleicht den Ausschnitt und den Film auch. Und dass ich ein großer Loriot-Fan bin, das ist, glaube ich, hier schon klar geworden im Podcast. Und deswegen bringe ich immer sehr gerne die ein oder andere Audiospur aus einem Film mit. Und hört mal hin, wie sich die Mutter hier im Speziellen auf, wie sie ihn anspricht. Also sie sitzen am Kaffeetisch, das muss man dazu sagen. Also ist jetzt eine Situation, drei sitzen am Kaffee und es wird gefragt, was möchtest du essen und so. Und ihr könnt ja mal kurz überlegen, wie ihr dann die Person ansprechen würdet und was die Person, die Schwiegermutter ins B dann hier macht. Hört ihr jetzt.
Darf Herr Winkelmann eine Tasse Tee? Möchten Sie eine Tasse Tee?
Oh ja, gern. Und wenn Sie etwas heißes Wasser hätten?
Warum soll er denn keinen Tee dürfen? Es könnte ja sein, dass Herr Winkelmann gerade was eingenommen hat. Was eingenommen? Na, ich weiß ja nicht, wie diese Dinge heute behandelt werden. Bei der einen Cousine von mir, du weißt ja, die Schwester von Onkel Hoppe, also keine direkte Verwandtschaft, die kriegte damals Kälteschocks.
Mutti, Herr Winkelmann.
Und eben sehr schwere Beruhigungsmittel.
Also es geht darum, dass die Mutter immer quasi über ihn spricht, über ihn hinweg. Also sie spricht ihn quasi gar nicht an. Sie spricht zu ihrer Tochter, darf Herr Winkelmann einen Tee? Möchten Sie eine Tasse Tee? Warum? Und dann spricht sie über ihn, warum soll denn Herr Winkelmann und so weiter und so fort. Ne? Sie spricht auch nicht mit ihm, spricht auch nicht seinen Vornamen an. Ja, wenn sie über ihn spricht. Das ist so lustig. Das ist so eine große Distanz, die da aufgebaut wird. Sprachlich, wenn wir uns das jetzt nur sprachlich anhören, wenn wir uns das noch anschauen dazu, ist es auch wahnsinnig lustig und auch interessant, wie sie drei noch sozusagen körperlich agieren. Also man weiß ja, dass Loriot eine absolute Kompetenz darin hatte, Menschen zu beobachten und das auch im Film umzusetzen oder auch in Karikaturen, das wiederzugeben, wie wir uns verhalten in sprachlichen Interaktionen. Ja, aber allein so auf der sprachlichen Ebene hier, da passiert so viel, ne? Es ist so, darf Herr Winkelmann einen Tee? Wieso sollte Herr Winkelmann keinen Tee dürfen? Und dann guckt sie ihn auch immer so komisch von der Seite an, weißt du? Dann die linke Schulter geht immer so zurück, also er sitzt rechts von ihr und dann zieht sie sich immer so weiter zurück und dann guckt sie ihn so von der Seite an. Oh, es ist so herrlich, ja.
Es ist wirklich herrlich. Ich kann mich auch noch an die Szene erinnern. Also ich habe auch so Bilder jetzt im Kopf gehabt, aber was man daran ja auch schön sieht, also nicht mal nur das Reden über ihn, sondern da sieht man ja auch wirklich eine Problematik, die wir ja auch im Deutschen haben, also die Du- oder die Sitz-Problematik, ja. Also welche Anredeform muss ich denn jetzt überhaupt auch wählen, ja, wenn man, das ist ja im Deutschen eine relativ komplexe Geschichte, ja, also das ist abhängig davon, von Hierarchie, von emotionaler Nähe und Bekanntschaftsgrad, was ja in dem Beispiel deutlich geworden ist. Also wenn man sich nicht kennt, dann sieht's man sich in der Regel. Das ist jetzt aber zum Beispiel, finde ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde in unser Alter, also ich schwank da immer noch so. Also auch wenn ich die Leute nicht kenne und die sind aber so in meinem Alter, dann habe ich irgendwie, also sogar auch im beruflichen Kontext manchmal echt Probleme, da dann auch das Sie zu wählen. Aber weil das eben der professionelle und berufliche Kontext ist, wähle ich dann häufig das Sie. Aber denk mir immer so, wir sind ja gleich alt. Ja, und dann scherzt man manchmal auch so und dann denkt man sich, boah, jetzt bist du mir auch eigentlich noch sympathisch. Das ist ja dann auch noch ein Punkt, der ja eigentlich für so ein Du sprechen würde. Aber nee, man eiert da manchmal gefühlt ewig mit so einem Sie rum, bis man dann später, weil man sich irgendwie mal, keine Ahnung, beim Mittagessen oder so sieht und dann mal sagt, wollen wir nicht einfach Du sagen? Alles finde ich.
Ich habe die Situation auch gerade. Ich bin ja jetzt neu an der Uni Göttingen, ne? Da germanistischen Seminar und da duzen sich alle. Aber ich bin ja noch die Neue und ich hatte bisher nur E-Mail-Kontakt, weil es größere Bahnprobleme im letzten Jahr gab und ich nicht hingekommen bin, also zum Ende des Jahres. Und das hole ich jetzt natürlich nach. Und aber bei dem E-Mail-Verkehr, weißt du, ich bin mal die Einzige, die sieht, alle duzen sich und ich muss auf den Moment warten,
ja,
bis man es persönlich offiziell macht, dass man sich das Du anbietet. Und das kommt mir immer ganz komisch vor, weil die sich dann alle natürlich mit Vornamen ansprechen, ja, und dann sich duzen. Und natürlich bei einigen mache ich das natürlich auch aus der KollegInnenschaft, aber bei denen sozusagen auf der Verwaltungsebene nicht so, ne? Da muss ich erst warten, bis ich da bin und dann sagen, ha, wollen wir nicht Du sagen und so weiter und so fort. Ich bin Silber, ich bin die, ja, und die, ja, genau, und dann ist es, genau, auch okay. Aber das kannst du halt nicht über E-Mail einfach machen. Das ist halt unangebracht. Und das finde ich eine so eine Situation, wo einem das einfach auffällt, dass das bei uns einfach so eine bisschen tricky ist. Obwohl es im Englischen auch nicht super einfach ist. Es gibt da ja auch, nee, nochmal andere Konstruktionen. Klar, wir sprechen uns mit you an, aber, mhm, es gibt ja auch sowas wie Mr. und Mrs., Madam, Doktor, Professor, was auch immer. Also es gibt ja auch, oder Sir oder so, oder Ma'am, da verschiedene Konstruktionen, mit denen man eine Person anspricht und dann auch diese soziale Distanz oder Nähe über diese nominalen Konstruktionen, also über Nomen, dann herstellt. Ja.
Ja, das ist da nicht alles so salopp, wie das dann häufig immer so als Gegensatzpaar, finde ich, zum Deutschen dargestellt wird. Ja, das stimmt.
Aber es ist auch interessant, wie wichtig solche hierarchiebezogenen Anredeformen, ja, wie, mhm, Professor und Doktor. Im Englischen ist man immer sofort Professor, weil man irgendwie ein PhD hat und eine, genau, bestimmte Stelle, dann wirst du immer mit Professor angesprochen. Da denke ich mal, das sieht gar nicht so schlecht aus, wenn man das liest. Aber im Deutschen, um Gottes Willen, dann müsst du ja so total gucken, ob du irgendwie jetzt wirklich eine offene Professur bist. Logischerweise, ja, ist das sozusagen damit verbunden, dass man jemand als Professor oder Professorin angesprochen wird. Und da muss man auch immer gucken in der Signatur oder, weiß nicht, auf der Homepage, ja, welchen Titel und welchen Grad sozusagen in der Laufbahn, damit man das auch ja richtig macht, weil sich dann wirklich einige dann wirklich auch auf den Schlips getreten fühlen. Naja. Das ist ja wieder eine andere Sicht.
Das finde ich sowieso, das ist im Universität, ich weiß gar nicht, ob das in anderen Kontexten auch so ist, die kenne ich ja leider nicht so, aber im universitären Kontext finde ich auch diese ganze Anrede, also wie musst du jetzt den Rektor oder den Präsidenten ansprechen, also Spektabilität, ja oder nein, und in welcher Reihenfolge muss da wer, wenn du irgendeinen Antrag stellst, erscheinen, also.
Ja, ich glaube, wenn du so in einem bestimmten Verein bist, wo es so Präsidenten gibt, dann musst du die Person vielleicht auch mit Präsident so im formelleren Kontext ansprechen, jetzt in der Politik auch mit Minister oder Kanzler, Kanzlerin, also diese Titel und Positionen, die damit einhergehen, musst du auch ansprechen, ne?
Ja, das finde ich immer total, ich finde das immer schwierig.
Ja, man sieht, dass es nicht so einfach ist, wie man vielleicht denkt, hier einfach ein Hallo, Herr, Sie und ja, aber wenn man in bestimmten Kontexten arbeitet, ist das einfach eine wichtige Sache, weil man damit natürlich auch sich sozial positioniert, ja, und weil damit auch bestimmte Rollenerwartungen einhergehen, das ist ja der Punkt. Selbst wenn ich sage, wenn ich im Kindergarten bin, weiß ich noch, wenn man mit dem Kind dann das Kind abholt, dann wird man ja auch als die Mama des Kindes angesprochen, nicht Frau so und so, ne, sondern dann sagt, nee, ach, hat die Mama denn heute mal die Hausschuhe mitgebracht? Und dann, oh, weißt du?
Ja, genau.
Weißt du, dann gleich mit zum Ton. Oder, ja, ach, die Mama holt die Anna ab.
Ich habe auch so Zettel in der Box drin liegen. Liebe Mama von und so, weißt du?
Ja.
Wo ich mir denke, man könnte sich doch, ich weiß, es sind viele Eltern und so, aber sich die Vornamen zu merken.
Naja, aber auf jeden Fall auch selbst mit der Anrede, die Mama, ja, die Mama ist da. Auch da sind natürlich bestimmte Rollenerwartungen und Verpflichtungen, genau, damit verbunden, so, ne? Also auch wenn man dieses Nomen wählt, um jemanden anzusprechen, nicht nur jetzt Kanzler oder, nee, Präsident, ja.
Genau. Mhm. Ja, aber um jetzt nochmal auf das Loriot-Beispiel zurückzukommen,
genau,
also deshalb ist das ja, sagen wir mal, so doppelt so lustig. Also erstmal sind die ja in diesem, ne, formelleren Kontext des sich Kennenlernens und dann sieht man sich erstmal, beziehungsweise ältere Personen werden dann, mhm, gesiezt, aber die Mama siezt Herrn Winkelmann ja auch. Ja, also erstmal das, darüber wird schon erstmal markiert, in welcher sozialen Beziehung die zueinander stehen. Und dann kommt ja über diese Distanz dieses Sie's ja dann auch noch dieses Sprechen über ihn hinzu.
Genau.
Und das macht es ja dann so lustig. Ja. Und das Lustige ist ja, und was man dann ja auch sieht, ist, die Mutter und die Tochter brechen das ja auf.
Ja.
Ja, weil die sprechen natürlich dann nicht so, sondern er sagt, warum darf er denn keinen Tee trinken? Ja, also da wählen sie ja eine andere Form des Verweises auf ihn. Ja, das ist wirklich lustig.
Ein Gegenbeispiel, ein anderes Extrem sozusagen, in Anführungszeichen, ist ja sowas wie Kosenamen oder Verwandtschaftsbeziehungen, die man auch manchmal nutzt. Deine kleine Schwester oder dein Bruder grüßt dich oder so, ja, die man auch nutzt, ja, um so eine soziale Beziehung herzustellen, wo dann die Nähe natürlich etwas größer ist als die Distanz, wie eben in dem Beispiel bei Herrn Winkelmann. Und dazu gibt's auch sehr, sehr interessante Untersuchungen zum Thema, Kosenamen oder Verwandtschaftsrollen, die man sozusagen als Anrede nutzt. Ne?
Wenn wir da mal gleich bei den Geschwisteraspekten bleiben wollen, also ich weiß, ich mache das auch, ja, und habe sozusagen dann auch mal jetzt so hinterfragt, ja, in der Tat mache ich das auch so, wie das da
ja
aufgeführt wird. Also wenn ich dann so irgendwie so Sachen meinem Bruder schreibe wie: Dein Schwesterlein würde sich mal wieder über einen Anruf freuen oder sowas, ja? Oder
gleich die Verpflichtung klar gemacht, ne? Also als,
ja,
als
ja, es, genau. Ja. Oder wir reden irgendwie so über Geschenke, weißt du? Weihnachten ist immer so ein beliebtes Ding und dann weiß man, man redet über die Eltern und dann dein Schwesterchen, ja, hat schon eine Idee oder sowas. Das finde ich schon auch lustig, also dass man sich ja dann darüber auch, ja eben, das ist ja eine Funktion, ja, also als Geschwisterpaar inszeniert. Aber was halt lustig ist, ist, dass man das in der Regel ja auch scherzhaft und ironisch meint. Also durch diesen Gebrauch, also dadurch, dass ich in dem Moment über mich in der dritten Person spreche. Ich mache das eben so bei Bitten, ja. Dein Schwesterlein würde sich mal über einen Anruf freuen oder wenn man irgendwie so rumeiert, ja, oder eben was als nicht ganz so ernst gemeint markiert verstehen wissen. Und dann benutzt man sozusagen diese Kinship-Terms, wie das in der Forschung bezeichnet wird, um, und jetzt kommt wieder unser Lieblingsbegriff, Silver, doing being family oder in dem Fall doing being siblings oder so, ja, also um klar zu machen, hier, wir sind Geschwister. Und das hole ich jetzt durch diese Form der Selbstreferenz herauf, aber meint es irgendwie nicht so ernst.
Ja, ich finde es interessant, dass du jetzt so auch diesen Diminutiv, also diese Verniedlichungsform da mit drin hast, dein Schwesterlein und so, ne? Du bist ja auch die von beiden und so. Und ich finde es halt auch witzig, weil wenn ich das mache mit meiner Schwester, ich bin ja nun die Ältere und dann kommt dann eher so der Zeigefinger und die große Schwester, weißt du? Das ist also dann auch so bestimmte Rollenerwartungen an die große Schwester, die man an sich selbst hat und die auch vielleicht die Kleine auch hat, dass die Große mal dann, und, hast du schon einen Arzttermin gemacht? Und die große Schwester fragt nach, so mit Augenzwinkern, so ist ernst gemeint, aber auch nur so, aber auch mit dem Augenzwinkern, ja, ne? Und dann weißt du schon, oh, die große Schwester fragt wieder nach, aber so, ja, ja.
Das stimmt, aber genau das ist ja genau der, also das ist ja die Funktion, ja, also es geht halt, was man eben an all diesen Beispielen sieht, es ist halt nicht einfach nur eine Anrede oder eine Referenz auf eine andere Person, sondern es ist was ganz Komplexes, ja, also wie Sex schreiben oder sagen würde, inference rich, also es sind ganz viele Inferenzen, die sozusagen mit darin zusammenkommen, das ist also nicht einfach nur ein bloßes ich, du, er, sie, ja. Wir weichen von dieser normalen Form der Referenz auf uns und auf andere eben ab, weil wir ja noch was mitteilen möchten. Also wir wollen genau über das Normale hinausgehen. Und das ist wirklich nicht nur bei Geschwistern lustig, auch wenn man mal, da können wir gleich noch anschließen, auch die Beispiele, die man in den Studien so findet, wenn die Eltern oder der Opa oder so, das ist auch so lustig, der Opa braucht mal Hilfe, ja. Weil, also da waren Beispiele in Sachen, die ich gelesen habe, wo es auch so um technische Geschichten ging, ja. Und dann am Ende des Austausches mit dem Enkel sagt dann, der Opa dankt, ja.
Ja.
Das sind schon auch lustig.
Ja, zum einen diese Verwandtschaftsrollen, die natürlich, wie du eben sagtest, so Positionierung, aber auch oder Positionen innerhalb der Familie so kontextualisieren und dass damit bestimmte Verpflichtungen einhergehen. Der Enkel, die Enkelin hilft natürlich dem Opa, ist ja klar, es wird auch erwartet, wenn ich eine technische Frage habe, dann wende ich mich erstmal an die Verwandtschaft und an die jüngere Verwandtschaft in dem Fall und dann wird damit auch klar gemacht, dass es erwartet wird, dass einem in diesem Kontext geholfen wird, weil dann eben bestimmtes Wissen vorausgesetzt wird, ne? Auf der anderen Seite gibt es aber auch so bestimmte Einstellungen oder Positionierungen zum Beruf einer Person. Wenn jemand jetzt was gesagt hat oder ein Statement abgegeben hat und dann sowas wie, ach, da ist er wieder der Herr Künstler oder so, weißt du?
Ja, genau. Oder, ach, Frau Doktorin. Ja,
ach, Frau Doktor. Ja,
genau.
Oder sowas, ne? Und dann wird dann halt irgendwas damit verbunden. Das ist dann auch in dem Fall ironisierend. Überhöht das dann in dem Moment, weil man vielleicht in einer ganz privaten Situation ist und dann natürlich jetzt Berufe und Titel in der Regel keine Rolle spielen sollten, ja. Und dann wird es aber herausgegriffen, um etwas Bestimmtes zu markieren, um eine bestimmte Haltung zu dem, was die Person gesagt hat, selbst einzunehmen. Ja, allein mit diesem kleinen, mit dieser kleinen Äußerung und dieser Form der Anrede spielt ja schon so viel mit, ne?
Und was ich da eben witzig finde, ist, dass es da ja auch eben über die Berufsbezeichnung geht, ja. Also, dass man genau darüber, also es ist ja logischerweise, es gehört ja zu uns, ja, es ist unser Beruf, wer auch, also welcher das auch dann immer ist, aber das wird dann sozusagen benutzt, um uns erstmal in so eine Kategorie zu bringen, wenn du jetzt sagst, ach, der Künstler, ja, also wenn ihr auch nochmal an unsere Folge zum Framing zurückdenkt, ja, da gehen ja sozusagen ganz viele Bedeutungsassoziationen gleich bei uns auf, was ist ein Künstler, wie verhält er sich, ja, das schwingt dann da ja auch mit und wird ja auch mittransportiert, ja.
Ich weiß, Entschuldigung, ich muss gerade daran denken, was meine Oma gefragt hat, als ich gesagt habe, bei wem ich zusammen bin. Mein Mann ist halt bildender Künstler. Und dann fragte sie ihn, ach, trägt er auch ein Tuch? Weißt du? Weil du das gerade mit diesen Vorstellungen verbunden hast, wie man sich einen Künstler vorstellt. Genau, er hat ganz ruppige Haare und trägt ein Tuch halt, ein farbiges, auffälliges, weißt du? Ja. Aber es sind dann halt so Klischees und Stereotype, die so aufploppen, weißt du?
Genau, genau. Schläft total lange.
Genau.
Raucht. Ja.
Ja, völlig unstrukturiert.
Trinkt total viel Alkohol, genau.
Genau, ist bis abends um 12 im Atelier. Alle Sachen, die ich hiermit widerlegen möchte, ja.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Also wir holen jetzt hier alle Stereotype raus, aber der bildende Künstler zu Hause entspricht dem also absolut nicht.
Es gibt, nicht, nein. Es gibt auch strukturierte KünstlerInnen.
Genau. Der Künstler ist divers.
Aber es ist genau das, was du halt sagtest, dass damit bestimmte Ideen einhergehen, die man mit einem bestimmten Beruf, die man von einem bestimmten Beruf hat, ne?
Oder der Herr Anwalt, ja? Wenn man so auch so in so Familien, das war ja bei uns häufiger auch der Fall, wenn man in so familiären Kontexten und ich meine, ihr habt das ja auch in der eigenen Familie, wenn es dann so ein bisschen hitziger hervorgeht und dann sozusagen so eine Stimme immer hineinkam und das versucht so ein bisschen strukturiert zu bearbeiten und mal zu sagen, nee, so wie ihr euch das hier aus eurem Laienverständnis alles vorstellt, funktioniert nicht. Und dann kam immer so, ach, der Herr Anwalt. Oder
Bei uns auch, wenn meine Schwester sagt, das muss ich prüfen. Es ist so in ihrem Sprachgebrauch.
Ja, aber da machen wir uns ja manchmal auch lustig drüber.
Ja, und dann, ach, die Anwältin. So ist das. Da kann man sie so ein bisschen aufziehen. Ein anderer Punkt ist auch noch, also wir hatten jetzt schon Verwandtschaftsrollen, dann so Ad-hoc-Titulierungen, die vielleicht so auf Berufsbranchen oder so bezogen sind, ja, oder Berufe. Kurse und Intimnamen. Das ist auch, finde ich, super lustig, wenn man auf sich selbst referiert mit dem Kursenamen, die Person einem gibt.
Ja.
Also es gibt ja auch sehr interessante Kursenamen, die man dann so rauskriegt in der Literatur, also in der wissenschaftlichen Literatur, die Leute sich offensichtlich so geben. Natürlich sehr, sehr tierbezogen, auf tierbezogene Kursenamen, aber natürlich auch Kursenamen, die bezogen sind auf den Vornamen oder so. Ne? Ich muss sagen, ich bin dann durch diese eine Studie, die wir, glaube ich, beide gefunden haben, von Sonne Güntner in diese Kosenamenforschung abgerutscht.
Ja, auch nichts Neues, dass du immer dann so, ich meine, das machen wir ja beide, so funktioniert ja auch Wissenschaft, muss man ja auch mal sagen. Also
absolut.
Man beißt sich dann irgendwo fest und dann am Anfang weiß man gar nicht, wo man ist und dann sucht man oder liest man so breit, und dann hat man irgendwie einen Begriff gefunden und dann schwuppdiwupp ist wie so ein schwarzes Loch.
Ja.
Silber war also heute in der Kosenamenwelt.
Ja, ich muss sagen, ich liebe das an der Wissenschaft, dass man erst so ein riesiges Feld hat und denkt so, oh Gott, ich kann das niemals beackern. Und man kann es natürlich niemals in Gänze beackern, ist ja klar. Aber man hat bestimmte Vorlieben und dahin treibt es einen dann, ja, bestimmte Interessen. Und dann sieht man einfach, was einen so interessiert.
Das
so,
ist auch total lustig, weil es sich auch, du hast wirklich recht, es gibt bestimmte Vorlieben, die sich dann auch, egal um welches Thema es sich eigentlich handelt, die kommen immer wieder so ein bisschen durch, finde ich.
Mhm.
Ja, das stimmt.
Ja. Bei mir ist es immer so dieses Loriot-Ding, also dass man bestimmte Verhaltensweisen dann immer so sieht.
Die Geschichte?
Ja, genau. Die Historie von bestimmten Sachen, ja, stimmt. Und bei Kosenamen, ja, weil ich glaube, das ist auch bei Loriot, die sprechen sich dann immer auch häufig mit Pussy, oder? Was heißt es, glaube ich, Pussy? Genau, und da geht es auch um so große Namen, die du eigentlich nicht haben willst. Ach, herrlich. Naja, jedenfalls bin ich dann da so ein bisschen abgedriftet und habe mich da so ein bisschen weiter informiert. Und das fand ich total interessant. Es gibt wirklich ein Archiv, das Liebesbriefe umfasst, sozusagen. Das Koblenzer Liebesbriefarchiv. Da gibt es relativ viele Studien zu. Also wirklich Liebesbriefe, die im 20. und 21. Jahrhundert der Forschung zugänglich gemacht worden sind. Man muss sagen, eher heterosexuelle Partnerschaften, die einen hohen Intimitätsgrad und Affektgehalt aufweisen, habe ich gelesen, was ja irgendwie Sinn macht. Und da sind knapp 15.000 Briefe archiviert. Und man kann da natürlich zu allen möglichen Sachen, zu Paarbeziehungen, Sprache und so weiter forschen, ist total interessant. Und natürlich einiges darüber lernen, wie Personen sich identifizieren, sich adressieren in diesen Paarbeziehungen auf dieser schriftlichen Basis und was sie dann auch über die Beziehung so preisgeben. Und da habe ich einiges zu gelesen. Und auch so zu Umfragen, die man bezogen auf Kosenamen gemacht hat in den letzten Jahren. Es gab zum Beispiel eine Umfrage, die herausfinden wollte, welche Kosenamen denn so im Deutschen im Umlauf sind. Und man hat die vornamenbasierten Kosenamen rausgenommen, das muss man dazu sagen, aus dieser Liste. Logischerweise, weil das jetzt, weiß ich nicht, das ja oft dann sehr divers oder sehr komplex wird. Ja. Sondern man hat sich halt auf die bezogen, die jetzt sowas wie Tiermetaphern sind oder sowas wie Bär, Schnecke, Spatz oder sowas. Oder eben andere wie Schatz. Also Schatz ist auf Platz 1 bei Männern und Frauen, wie ich gelesen habe. Also es ist jetzt nicht so sonderlich innovativ, aber es ist offensichtlich die Form, in der wir Deutsche und Deutschen uns am meisten ansprechen. Bei Frauen ist der zweite Platz Maus, dritte Hase, vierte Engel, fünfte Süße und dann so weiter, Liebling, Spatz und so weiter und so fort. Bei Männern ist der zweite Platz auch Hase, der dritte Bär, der vierte auch Maus, dann Schnucki, Spatz, Baby, Liebling. Also es ist relativ ähnlich, was sozusagen die Bezeichnung betrifft, nicht besonders innovativ. Jeder vierte hat einen Kosenamen nach dieser Liste. Und die keinen haben, die vermissen ihn aber wohl auch nicht. Wurde in der Umfrage herausgefunden. Und dann hab ich noch eine Studie gelesen dazu und das fand ich super, super interessant. Da wurden Studierende befragt an den Universitäten Koblenz und Münster, Studierende der Germanistik, die in Paarbeziehungen waren und auch teilweise Eltern-Kind-Konstellationen waren. Und da hat man auch gefragt, was so die häufigsten Kosenamen waren. Das war auch sowas wie Mausi, Motte, Bärchen, Mäusespeck und so weiter. Hexe, Wichtel. Also das waren auch irgendwie so Hexe und Wichtel. Ja.
Das als Kosename Hexe?
Ja, Hexe. Oder auch Butterflocke oder Nudel. Das waren sehr exklusive Kosenamen.
Okay.
Als solche wurde das bezeichnet, genau. Das waren aber auch Kosenamen, die ich jetzt genannt habe, die waren auch bezogen auf Eltern-Kind-Konstellationen, ja, das muss ich dazu sagen. Ja, also Hexe und Wichtel macht dann auch eher Sinn, als wenn das ist eine Frau, eine Hexe.
Ja.
Kann die Hexe mal in die Küche kommen.
Ja.
Weißt du, also das wollte ich eigentlich dazu sagen. Das fand ich interessant, dass sie eben auch Kosenamen auf Eltern-Kind-Beziehungen untersucht haben und auch festgestellt haben, dass es wahrscheinlich eher Mütter Kosenamen geben als Männer, obwohl man muss dazu sagen, dass die weibliche Personenschaft, die da untersucht worden ist, dominierend war. Also es waren mehr Frauen, die interviewt worden sind als Männer, was irgendwie dem Germanistikstudium entspricht. Ja. Ja, weil es ist ganz viele auch, die bezogen sind auf Essen, also auf Speisen, Butterflocke oder Sahnetörtchen oder ja, noch andere Keule. Also man jetzt die die Hühnerkeule nimmt, also nicht die andere Keule. Ja, genau. Also da bin ich abgedriftet. Das fand ich sehr witzig.
Ja, das war ein schöner Exkurs. Ja, ich habe jetzt auch gleich noch gedacht, das macht schon Sinn auch mit dem Essen. Also ich meine, gibt ja auch so etwas wie Einverleiben, ja, oder Liebe geht durch den Magen und so. Da macht es schon Sinn, dass irgendwie Essen häufig benutzt wird. Oder was weiß ich, wenn ich halt gerne Nudeln esse, vielleicht möchte ich dann meinen Partner oder meine Partnerin auch gerne Nudel nennen.
Nudel.
Fusilli. Komm mal rüber.
Wer weiß. Ja, wer weiß. Ja. Wer weiß, was damit einhergeht.
Gut, aber gibt eben auch tolle Studien, die sich dann nicht nur mit diesen Vornamen beschäftigen. Aber wir sind ja bei Reden in der dritten Person und diese Kosenamen werden halt in Paar, also bei Paaren, aber, und das fand ich jetzt auch ein bisschen interessant, auch bei Freundinnen. Also es gibt offensichtlich auch Freundinnen, die Kosenamen so füreinander haben.
Also Spitznamen, okay, aber ja. Kosenamen, ja.
Das Interessante ist jetzt, also Mausi liebt dich, ja, das wäre jetzt zum Beispiel eben in einer, was weiß ich, SMS oder Chat oder WhatsApp-Kommunikation sozusagen die Verabschiedungsformel. In diesen Beispielen war das die Frau, die dann sich vom Partner verabschiedet hat und eben dann auch über diese Referenz auf sich selbst mithilfe dieses Kosenamens eben diese Tatsache deutlich macht, okay, wir sind ein Paar, ich bin eine Partnerin, ich bin dein Mausi, ja, und so, und das sozusagen über diesen Gebrauch, Goffman bezeichnet das als Footing-Wechsel, also dass da sozusagen dass das Gespräch eben als eine besondere Art von Gespräch gerahmt wird und in diesem Moment eben als ein sogenanntes Intimgespräch oder eben als ein Gespräch zwischen, ja, sich nahestehenden Personen. Und das Interessante ist halt, das finde ich ja auch irgendwie lustig, dass man das ja macht, so eben die Studien, um sich sozusagen nochmal zu vergewissern, ja, sind wir auch, ist alles gut, wenn ich jetzt hier Mausi, ja, oder das eine Beispiel, an das ich mich erinnern kann, Bär geht's gut, und dann antwortet Bär mit, Bär ist erschöpft oder so, ja, und wenn jetzt Bär eben nicht mit Bär antworten würde, dann wäre schon ein Hinweis darauf, dass Bär irgendwie sauer ist oder es ihm nicht gut geht oder er hat jetzt keine Lust hat, diese zwischenmenschliche Beziehung in dieser Kommunikation, sagen wir mal so, sichtbar und aktiv zu machen. Ja, das ist schon spannend.
Ja, ich finde es sowieso so spannend, was mit dieser Anrede für Implikationen und dieser Social Index sozusagen, wie der damit einhergeht und wie das damit konstruiert wird, wenn man, kennen wir ja auch noch aus Kindertagen und unsere Kinder kennen das auch, wenn man jemanden mit dem Spitznamen anspricht oder mit dem vollen Namen, ja. Und komischerweise, man macht das als Eltern so, wie das die Eltern gemacht haben.
Ja, das ist schlimm.
Also ich mache das auch und ich finde, dass wenn ich das mache, merke ich dann schon, okay, jetzt habe ich den vollen Namen ausgesprochen. Es geht meistens mit irgendeiner Aufforderung oder irgendeiner Verpflichtung oder einer kleinen Rüge einher, dass bestimmte Sachen noch nicht gemacht worden sind. Und das Kind weiß auch ganz genau vom Tonfall, oh, jetzt sollte ich vielleicht mal in die Puschen kommen. Das finde ich schon echt interessant, wie sich das so perpetuiert und dass man da nicht raus kann. Aber es ist ja auch für die anderen wiederum auch interessant, sozusagen, dass damit eine bestimmte Erwartungshaltung und auch eine bestimmte Atmosphäre und so weiter einhergeht, die man mit dieser Anrede dann kreiert.
Ja. Ich glaube, das ist vielleicht auch gar nicht immer so negativ, dass wir das im Grunde genommen von unseren Eltern auch übernommen haben, weil das eben auch was ist, was wir kulturell ja dann, wenn beim Größerwerden auch erwerben. In der Schule ist es ja auch so. Also da variiert ja dann auch die Ansprache. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, in der Oberstufe wurde dann da auch von manchen Lehrern mal zwischen sie und du gewechselt, wenn der normalerweise du benutzt hat und dann war irgendwas, weil man nicht zugehört hat oder so, dann wurde man auch schon mal mit dem Nachnamen angesprochen. Also da ist ja ein ähnliches Muster auch zu erkennen, um eben genau diesen Wechsel eben von der einen Situation in die andere deutlich zu machen und eben, wie du sagst, zu markieren, dass da jetzt eine bestimmte kommunikative Handlung mit verbunden ist. Es ist also nicht ein lockeres Gespräch und du erzählst mir mal, wie es heute so war in der Schule, sondern es soll was passieren. Ja.
Ja, genau. Nochmal Stichwort Eltern-Kind-Kommunikation. Das haben wir am Anfang nur ganz kurz jetzt angesprochen, ne? Mama, geht mal in die Küche oder so, wenn ich sowas sage, ne? Das machen wir auch automatisch so ungefähr bis das Kind 3 Jahre alt wird, weil man weiß, also nicht, dass ich dieses Wissen habe, ich passe mich dem an, aber Kinder entwickeln oder nehmen sich erst so ab dem 3. Lebensjahr als selbstständige Personen wahr und referieren auch auf sich erst ab dem Alter ungefähr mit ich, ja, vorher nennen sie sich auch mit dem Namen. Ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, dass Kinder sagen, Anna Ball oder Anna nach Hause gehen oder sowas sagt und dann eben sich selbst meint. Und wir passen uns dem halt an als Eltern und sagen auch, Mama geht mal das Wasser holen oder Mama zieht dir mal die Schuhe aus. Und man kommentiert ja auch irgendwie immer alles und da fällt Mama sehr oft. Und mein Kind ist jetzt, meine Tochter ist jetzt 9 und ich mache das selten, aber manchmal rutscht es mir doch nochmal raus und dann fragt sie immer, Mama, warum sagst du denn zu dir Mama? Und ich und dann so, ja stimmt, das ist noch so ein altes Relikt so aus den früheren Jahren
ja.
Mit dir.
Das finde ich auch manchmal ganz schwierig. Also ich wechsle dann auch manchmal und dann merke ich, ah, das funktioniert jetzt nicht, wenn ich auf mich mit ich Bezug nehme.
Ja.
Und dann muss man es nochmal wiederholen und so. Ja, ich freue mich schon drauf, wenn ich das dann nicht mehr machen muss. Weil ich gucke, also manchmal ist das halt auch schwierig, ne? Eben weil wir haben ja darüber gesprochen, das ist ja, es ist ja eine Form der Distanzierung von einem selbst. Und dann kommt man sich immer, stell mir dann immer vor, da sitzt irgendwie, weißt du, ich bin so oben und gucke auf diese Situation und Mama geht jetzt und Mama muss auch schlafen.
Das hatte ich nicht. Nee,
echt?
Das habe ich, also, okay. Ja, nee, das habe ich nicht reflektiert. Ich dachte, es ist einfach nur ganz normal und mir ist einfach nur aufgefallen, dass man wahnsinnig viel kommentiert hat. Und ich mache das teilweise immer noch. Es ist kein Wunder, dass die Kinder immer die Augen rollen, weil man immer noch erklärt, was man tut. Aber ich meine, mein Kind kann das jetzt schon verstehen, was ich mache. Ja, ich mache es auch nicht permanent, aber es fällt mir manchmal auf, dass ich das tue. So. Und dann merke ich, okay, weil man eben alles kontextualisiert, sprachlich nochmal erklärt und das Kind irgendwie immer dabei hält, was man tut, damit es auch die Beweggründe versteht und warum geht man aus dem Zimmer jetzt raus. Man will ja nicht einfach so das Kind verlassen, sondern man tut was und so. Ne? Also man bettet das ja immer ein, damit einfach die Handlungsziele und so auch verstanden werden. So, ne?
Was ich aber lustig finde, ist, dass es ja nicht nur Mamas machen, sondern es machen ja auch die Großeltern.
Genau, die Oma und der Opa.
Also mein Vater redet nur noch von sich als Opa. Opa geht jetzt. Ja. Und ich glaube aber, bei ihm ist das auch wirklich so ein, ja, so eine Markierung, so ein Herausstellen so der Opa-Rolle. Weißt du, so ich bin jetzt Opa.
Ja,
so,
ist ja auch schön.
Genau, das finde ich immer ganz niedlich, wenn ich das so. Ich meine, macht ja total Sinn. Ich meine, es ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und ich meine, indem ich so auf mich Bezug nehme, kommt ja eben alles mit. Ja, ich bin der Opa, ich habe ein Enkelkind, ich mache mit dem Enkelkind viele Sachen und so. Wie gesagt, wir waren ja schon bei den ganzen Assoziationen beim Künstler mit dem Tuch.
Yeah. Ja, absolut. Absolut. Die Eltern, die Großeltern, die alles durchgehen lassen.
Ja. Ja.
Sind ja auch immer so Ideen, die man dann damit hat, die damit verbunden sind.
Genau.
Ja, genau.
Ja.
Ich habe noch eine coole Studie gefunden, die ist jetzt eher so psychologisch motiviert. Aha. Nicht eher so, sie ist psychologisch motiviert. Und da ging es um Self-Talk, also um Selbstgespräche. Und das finde ich auch super interessant. Also Selbstgespräche führt, okay, ja. Und dass man herausgefunden hat, dass die Sprache, die Menschen nutzen, wenn sie sich in einem Selbstgespräch befinden, auch sozusagen auf sich selbst logischerweise zurückwirkt, dass die Art und Weise, wie ich mich auf mich selbst beziehe, meine Selbstkontrolle beeinflusst. Und gerade auch bei bestimmten emotionalen Zuständen. Und das kennen wir vielleicht selber, dass man vielleicht was macht und sich aufregt und dann sagt, oh, warum habe ich das denn jetzt so gemacht? Warum habe ich das jetzt hier hingeworfen?
Ja.
Oder, also dann beziehe ich mich auf mich mit dem Pronomen ich. Man könnte aber auch sagen, oh, Silva, warum hast du das jetzt gemacht? Ne?
Ja.
Dann beziehe ich mich auf mich mit meinem Namen. Ja. Und damit in der dritten Person. Und man hat festgestellt in dieser Studie, die Wissenschaftlerinnen in Michigan durchgeführt haben, dass diese beiden Formen, die ich gerade angesprochen habe, also sich auf sich selbst beziehen mittels des Pronoms in der Ich-Perspektive oder dem Vornamen sagen und dann in der dritten Person auf sich zu beziehen, dass das einen Effekt hat auf meine Emotionskontrolle.
Hm.
Ja, und sie sind erstmal bezogen auf bestimmte Studienlagen der Frage nachgegangen, okay, kann sozusagen das Sprechen der dritten Person einen Effekt haben auf diese Kontrolle von Emotionen und stellt es dann vielleicht so eine relativ mühelose Form dar, der Selbstkontrolle. Und das haben sie tatsächlich rausgefunden. Also die haben EEG-Messungen gemacht, da kriegt man so Buttons auf den Kopf, so verteilt auf dem ganzen, in der Hinterkopf, ne? Und auch fMRT-Studien gemacht, also funktionelle Magnetresonanztomographie, und haben zwei Studien gemacht, in denen die Probanden sich so aversiv abschreckende Bilder angucken sollten und neutrale Bilder in der einen Studie. Und in der zweiten Studie sollten sie sich so negative Emotionen oder Situationen aus der eigenen autobiografischen Erinnerung abrufen.
Mhm.
Und dann wurde bei der Verarbeitung der Bilder die Aufgabe gestellt, dass sie sich einmal darauf beziehen sollten in der Ich-Perspektive und einmal aus der dritten Person-Perspektive, wenn sie sich selbst die Frage stellen, wie geht es mir gerade?
Mhm.
Also wie geht es mir gerade oder wie geht es Silva oder Jana gerade? Und dann sollten sie das darüber wahrscheinlich erzählen. Und es hat sich dann wirklich herausgestellt, dass wenn man in der dritten Person, und das ist ja was, was wir jetzt heute schon besprochen haben, dass wenn man auf sich selbst Bezug nimmt in der dritten Person, spricht man über sich wie über eine andere Person. Das erhöht die Distanz zu einem selbst, zu mir selbst. Und das reduziert neuronale Aktivitäten, die mit der emotionalen Regulation zu tun haben. Also das heißt, wir brauchen weniger Energie, um unsere Emotionen in den Griff zu bekommen. Und es hilft uns eben auch, so eine notwendige Distanz zu bestimmten negativen Emotionen oder Erlebnissen einzunehmen. Ja, und das ist dann einfach essentiell erfolgreich für so eine Emotionskontrolle. Das finde ich spannend.
Das ist wirklich sehr spannend. Da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Also wenn ich mich jetzt, sagen wir mal, es ist irgendetwas passiert und ich rege mich darüber auf. Und wenn ich dann eben sagen würde, Jana, das ist halt jetzt passiert, dann würde mir das helfen, mich eher runter zu regulieren, sozusagen aus diesem Aufgeregtheitszustand eher rauszukommen. Ja. Ach, spannend.
Also du kannst halt sagen, zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, Jana, warum hast du das jetzt gemacht? Warum hast du jetzt dieses Wasser umgekippt?
Ja.
Keine Ahnung. Oder, Mann, wieso mache ich denn sowas?
Ja, interessant.
Sicherlich verwendet man vielleicht auch andere Begriffe. Das wäre doch mal interessant zu wissen, ob das jetzt nur mit dem Ich und dem Vornamen einhergeht und dann sozusagen der dritten Person. Oder ob die auch andere Begriffe verwendet haben, die dann. Aber es kommt vielleicht einfach mit der Perspektive, die du einnimmst, dass du auch Begriffe vielleicht verwendest, die nicht so nah an dir dran sind. So.
Ja, aber es ist voll spannend, weil ich dann gleich noch an diese ganzen Affirmationsgeschichten gedacht habe. Und da soll man ja eben immer in der Ich-Perspektive mit sich sprechen.
Ja.
Ne? Und das passt da ja voll rein. Also, dass man da dann durch diese Form der Ansprache eben stärker emotional involviert bist. Ach, spannend. Ja.
Ja, weil du sonst nicht in dieses Gefühl kommst.
Ja.
Das heißt nicht, dass es gleich funktioniert, aber du musst dich sozusagen in dich selber, dir selber als Person nochmal stärker bewusst werden oder dich dir bewusst machen, weil wir hier oft nicht sozusagen auf uns bezogen sind, sondern wir sind ja immer sehr viel im Außen und dem, was außen passiert. Ja. Und um dich da so zurückzuholen, kann man die Sprache dafür nutzen, ja.
Ja.
Ja. Also damit kann man super viel machen.
Da könnten wir ja jetzt eigentlich schon zum Song kommen, oder?
Ich glaube auch.
Ja.
Ich glaube, wir haben jetzt relativ viel besprochen.
Ja.
Und können jetzt gespannt sein, wie vielleicht unsere Songs das eine oder andere Thema hier abholen. Kann ich anfangen?
Natürlich kannst du anfangen.
Ich freue mich so auf diesen Song. Ich hatte erst ein paar Probleme, einen Song zu finden, aber habe jetzt doch einen ausgewählt, der diese Selbst- und Fremdkonstruktion oder Selbst- und Fremdpositionierung, muss man ja eher sagen, anspricht, ne, was wir vorhin hatten. Ach, der Herr Künstler oder ach, die Rechtsanwältin oder sowas, ne, was wir vorhin angesprochen haben. Und er greift eben genau diesen Aspekt auf und ich spiele ihn jetzt mal an.
Und die Herren Politiker, die sind alle doof.
Ah, ist ja lustig, wer ist denn das?
Na, Helge Schneider ist das.
Ach, tatsächlich, alles klar. Ich dachte im ersten Moment, natürlich muss es Helge Schneider sein, weil also, ne? Silvia Loriot und Helge Schneider, aber es klang so anders. Ja.
Ja, klar, er kann ja auch da immer stimmtechnisch sehr gut verstellen und verschiedene Nuancen, die mit bestimmten Genres einhergehen, einnehmen. Ja, auf jeden Fall. Und die Herren Politiker heißt der Song. Und es ist einfach so lustig, weil diese Dramaturgie in dieser Musik, ja, und dann dieser Text, die sind alle doof. Also ist ja auch mal das volle Argument, was man hat, die sind doof oder so, ne? Aber es kommen so witzige Zeilen da drin vor. Alle, wie sie da sitzen. Das sind doch irgendwie so Formulierungen, die man in bestimmten Kontexten auch hören würde.
Ja.
Also, wie die Herren Politiker angesprochen werden in dem Moment und wie man über sie spricht, das ist einfach sehr witzig. Deswegen habe ich mich für Helge Schneider entschieden.
Ja, sehr gut. Also ich schlage eine etwas andere Richtung ein. Ich spiele es einfach mal an und dann können wir da vielleicht danach drüber sprechen.
Jolene, Jolene. Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't
also unverkennbar Jolene von Dolly Parton.
Ja.
Und das cool. ist mir irgendwie, also erstens habe ich schon immer auf den Moment gewartet, wo ich meinen Dolly Parton-Song hier im Podcast vorstellen kann. Ich mag die ja sehr gerne. Und ich weiß nicht wieso, aber mir ist beim Thema heute tatsächlich sofort das eingefallen, weil so ein Song mit so einer, der ja wirklich mit dieser Anrede auch startet, das ja, ist mir irgendwie, ist mir da bei unserem Thema heute in den Kopf gekommen.
Ja, da musst du jetzt gerade auch an den Song denken, Marlene.
Ja, genau, genau.
Also es geht ja auch in dieselbe
richtig,
Richtung. Ne?
Richtig,
also.
Genau. Und dann habe ich nämlich auch so überlegt, ich weiß nicht, wie viele, das können wir vielleicht nochmal irgendwann später auflösen. Ich habe nämlich dann auch gedacht, wie viele Songs gibt es eigentlich, die tatsächlich die mit so einer Anrede gleich einsteigen. Also vielleicht gleich mal hier die Aufforderung an euch, liebe HörerInnen. Wenn ihr noch mehr Songs kennt, lasst es uns wissen, schreibt es uns auf Twitter, auf Instagram, per E-Mail, wo auch immer. Das würde mich sehr interessieren.
Ja, es würde mich jetzt mal interessieren, ob Marianne Rosenberg da jetzt sehr inspiriert war von diesem Song oder gab es eine bestimmte Zeit, in der man vielleicht das auch eher genutzt hat? So, weißt du, so Zeitgeist, wo man sich vielleicht eher mit dem Vornamen auf jemanden bezogen hat in einem Song.
Ja, möglich.
Finde ich interessant. Hm. Ist möglich. Hm. Und ob es auch Männer gibt, die sowas gemacht hat? Doch, Joanna.
Sie?
Kaiser,
sie
ist der Roland Kaiser, siehst du? Oh Gott, jetzt geht's los, ey. Was sagt das über unseren Musikgeschmack aus?
Nichts, wir haben einfach ein breites Wissen, Silva. Wir haben einfach ein breites Wissen.
Ja, stimmt.
Wir sind einfach gut allgemein gebildet.
Auf vielen Feldern bewandert.
Eben.
Okay. Gut, und damit verabschieden wir uns für heute, für diese Woche mit diesem Thema bei euch und hoffen, es hat euch gefallen.
Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und zugehört habt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und bis dahin habt eine schöne Zeit. Eure Hosts Jana und
Silva.